Herzlich willkommen auch von meiner Seite an euch alle. Mein Name ist Jörg Kallmeier und ich freue mich sehr auf die Predigt heute. Gestern Vormittag habe ich mir gedacht, ich gehe raus in den Garten und arbeite etwas. Und das Erste war, meine Frau hat mich gebeten, den großen Olivenbaum in den Keller zu tragen, weil es so kalt draußen ist. Und der ist wirklich groß. Und du brauchst dafür eine Sackkarre. In meinem Alter jedenfalls. Und bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass der eine Reifen von der Sackkarre platt ist. Und es ist dann wirklich sehr schwer, einen schweren Gegenstand durch die Gegend zu fahren. Danach wollte ich meine Holzvorräte, Dirk, die ich auch habe und pflege, auf der Terrasse auffüllen mit meiner Schubkarre und habe festgestellt, der Reifen ist platt von der Schubkarre. Und wenn du das in die Schubkarre vollpackst mit Holz und dann ist der Reifen platt, dann bist du richtig am Ächzen. Und danach wollte ich Holz sägen. Und hole meine alte Bügelsäge aus der Garage und es geht unglaublich schwer, es klemmt. Und wer weiß, also Holzsägen, wenn es klemmt, das macht keinen Spaß. Dann gucke ich mir das Sägeblatt an, das Sägeblatt ist stumpf, unverrostet. Also kurzum, das war kein Spaß und ich habe dann den Rest des Vormittags in zwei Baumärkten verbracht und habe versucht, die richtigen Reifen und Sägeblatt zu finden. Sägeblatt gibt es in der Größe gar nicht, dann muss ich letztlich doch im Internet bestellen. Wenn ich das mit einem Satz beschreiben soll, ich war nicht vorbereitet für den Arbeitseinsatz. Der Predigttitel lautet: Weihnachten, bist du vorbereitet? Ich halte heute den Auftakt zu einer Predigtserie, zu unserer Adventsserie, die wir traditionell machen, an den vier Adventssonntagen. Und wir haben uns entschieden, die Predigtserie aus Lukas 1 und 2 zu predigen. Und ich möchte euch nochmal kurz, vor allen Dingen diejenigen, die vielleicht neu sind, hier in Erinnerung rufen, wer war denn eigentlich Lukas? Lukas war kein Apostel, hat Jesus nicht gesehen, er war Arzt und er hat auch die Apostelgeschichte geschrieben, die dann den Aufbau der ersten Gemeinde erzählt nach den Evangelien. Er war Begleiter von Paulus und man nimmt an, ein enger Freund und Begleiter. Er spricht nämlich dann ab Apostelgeschichte 16 in der Wir-Form, also er und Paulus. Wir müssen annehmen, dass er natürlich auch von Paulus stark geprägt wurde. Er richtet sein Schreiben, das Evangelium, an den unbekannten Theophilus, der sonst nirgends in der Bibel vorkommt. Und generell richtet er das Evangelium an die Heidenchristen, wie Paulus auch vorwiegend an die Heidenchristen, also nicht an die jüdischen Christen, sondern an die Heidenchristen, die neu sind, nicht aus dem Judentum entstammen. Zum Beispiel schildert er ausführlich jüdische Bräuche, wir werden das auch gleich sehen. Er setzt hebräische Namen durch griechische Namen und man nimmt an, dass er das Evangelium 70 nach Christus verfasst hat, ungefähr. Er redet von Augenzeugen, die er befragt hat. Also er hat Augenzeugen gesprochen, die Jesus gesehen haben. Ich beschäftige mich mit der Frage, warum Johannes der Täufer, um den geht es nämlich heute, Jesus Geburt und Kommen vorbereitet hat und wie wir uns auf Weihnachten bzw. Jesu Geburt vorbereiten können. Wir steigen jetzt tiefer ein ins Kapitel 1, wo die Geburt von Johannes des Täufers angekündigt wird. Und noch ein Nebenaspekt, das gibt es nur im Lukas-Evangelium. Also in allen vier Evangelien gibt es immer wieder Teile, die sich wiederholen. Johannes der Täufer, die Geburt ist nur im Lukas-Evangelium nachzulesen. Wir fangen an, Lukas 1, Vers 1. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Mein erster Punkt ist vorbereitet durch einen sicheren Grund der Lehre. Vorbereitet durch einen sicheren Grund der Lehre. Lass uns noch mal schauen, wie wir das Ganze jetzt einordnen können, die Jesu Geburt und was wir jetzt hier gerade gelesen haben. Gott hat im Alten Testament viel gemacht mit seinem Volk. Abraham wurde versprochen, so zahlreich ein Volk zu haben, so zahlreich wie Sterne am Himmel. Gott hat Israel aus Ägypten rausgeführt, aus der Gefangenschaft in das gelobte Land. Gott hat Israel zu vielen Siegen geführt über zahlreiche Feinde. Und er hat immer wieder durch Propheten angekündigt, dass ein Heiland, ein Erretter kommen wird. Und mit Hilfe von Nehemia hat er Israel im vierten Jahrhundert vor Christus ermöglicht, den zerstörten Tempel in Jerusalem neu aufzubauen. Und dann war 400 Jahre Stille, nachdem Nehemia seinen letzten Brief geschrieben hat. Was ist da passiert? Ich habe das mal nachgelesen. Übergang der Herrschaft von den Persern an die Mazedonier, 300 vor Christus. Übergang der Herrschaft an die Ägypter, 300 vor Christus, 312 vor Christus. Übergang der Herrschaft an die Syrer, 198 vor Christus. Übergang der Herrschaft an die Römer, 30 vor Christus. Also ist einiges passiert in Israel. Und wenn so viel passiert, dann ist auch viel Leid passiert. Die Herrscher sind nicht zimperlich umgegangen. Und man so wenig von Gott hört, dann kann das schon am Glauben kratzen. Das galt für die Israeliten sicherlich, aber das gilt auch heute. Wir leben in einer unsicheren Welt, in der Despoten nach Macht streben. Der eine oder andere mag sich auch die Frage stellen, wo ist Gott hier? Ich selbst bin seit 30 Jahren schon Christ, ich würde sagen relativ fest im Glauben, aber ich habe spezifische Bereiche, in denen mein Glaube klein oder sehr klein ist. Zum Beispiel der Glaube, Männer meiner Generation kennenzulernen, die Gott suchen. Kleiner Glaube. Warum? Ja, ich habe das lange nicht gesehen. Der Glaube an persönliche Veränderung ist nicht besonders groß. Warum? Habe es lange nicht gesehen. Und oberflächlich gesehen habe ich auch ohne Veränderung einiges erreicht. Kennst du solche Gedanken? Hier ein paar Bibelstellen, auf die ich immer wieder gerne zurückgreife, wenn ich in so ein Denken verfalle. 2. Korinther 10, Vers 5, ihr braucht nicht gleich aufschlagen. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man sieht. Oder Hebräer 11, 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihm dienen, ihren Lohn gibt. Warum helfen mir diese Stellen? Weil es Gottes Wort ist und weil sie sich schon in vielen Situationen meines Lebens bewahrheitet haben. Es gibt viele Gründe, am Glauben zu zweifeln, aber keinen guten. Bleib standhaft, auch in diesen schwierigen Zeiten. Dein Glauben an Gott hat einen sicheren Grund. Das will uns Lukas hier vermitteln am Anfang. Es gibt Konsequenzen, wenn wir den Glauben durch Zweifel aushöhlen lassen. Wir werden es später im Vers 20 sehen, der Zacharias verliert seine Stimme, weil er Gottes Wort nicht glaubt. Lukas nimmt es wichtig. Er sagt, ihr habt einen sicheren Grund für euren Glauben. Wie können wir unseren Grund, wie können wir den fester machen, wenn er unsicher ist? Wir können detaillierte Berichte in der Bibel lesen, wie den von Lukas. Wir können Sachbücher lesen, so entstand die Bibel zum Beispiel. Damit hat es angefangen bei mir vor 30 Jahren. Wir können auch in die Prophezeiung gehen. Immer wieder was mir viel bedeutet, weil es mir geholfen hat, zum Glauben zu kommen. Allein im Lukas-Evangelium. Vielleicht denkt ihr, Mensch, Lukas studiere ich mal wieder jetzt im Dezember. Das Lukas-Evangelium ist voll von Prophezeiung. Lukas 3 heißt es, der Erretter wird aus dem Stamm Juda kommen. 1. Mose 49 prophezeit. Der Erretter wird ein Nachkomme Jakobs sein. 4. Mose 24 prophezeit. Es gibt ungefähr 35, 40 ganz klare Prophezeiungen für Jesus im Alten Testament. Mir hat das Glauben gegeben. Wir leben in einer Zeit, die gemeinhin als unsicher gilt. Lässt du zu, dass dir das den Glauben raubt? Oder stärkt es dein Glauben, weil du tiefer ins Bibelstudium einsteigst? Als Christ, lebst du die Stellen, die du zitierst? Als Nicht-Christ, prüfe deinen sicheren Grund. Es gab und es wird weiterhin sogenannte Christen geben, die schreckliche Dinge getan haben und tun im Namen Gottes. Aber das ist zu schwach, um als Beweis zu dienen, dass es keinen Gott gibt. Das ist zu schwach. Bitte prüfe deine Überzeugung in dem Bereich. Sei vorbereitet durch einen festen Glauben auf Weihnachten, der sich auf einer sicheren Basis gründet, auf deinem Bibelwissen und auf deinem geistlichen Leben. Wir lesen weiter, Lukas 1, Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abijah mit Namen Zacharias, und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars, und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Gehorsam zu der Klugheit der Gerechten. zurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharia sprach zu dem Engel, woran soll ich erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Mein zweiter Punkt ist Vorbereitung zur Versöhnung. Vorbereitung zur Versöhnung. Es ist eine tolle Stelle und wir wollen uns mal ab Vers 15 das ein bisschen genauer ansehen. Dort heißt es, denn er, Johannes, wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Johannes war voll des Heiligen Geistes. Und wir alle als Gemeinde haben uns jetzt im zweiten Halbjahr ein bisschen intensiver beschäftigt mit dem Heiligen Geist, haben einige Predigten zu dem Thema gehört. Und mir hat sehr geholfen, dieses Bild, ich habe den Heiligen Geist, weil ich getauft bin und er ist in mir, das ist sicher. Aber es kann sein, dass durch meine Sünde ich ihn in dieses Kellerloch einsperre manchmal. Und Ziel muss sein, ihn da rauszulassen, frei zu lassen, in meinem Charakter, in meinem Körper zu wirken. Wo endet das dann? Ich finde, das endet in einem Charakter, der Johannes gleich ist. Weil Johannes war voll des Heiligen Geistes. Und wenn wir weiterlesen im Lukas-Evangelium zum Beispiel, was Johannes für einen Charakter hatte, dann lesen wir Sachen wie, er konnte sich selbst verleugnen. Er war mutig bis zum Märtyrertod. Er war gehorsam. Er war vollmächtig. Er war demütig, fromm und heilig. Er war mit brennendem Eifer ausgestattet. Das beschreibt einen Charakter, der voll des Heiligen Geistes ist. Nicht mein Charakter. Aber es gibt mir eine Idee davon, wie das aussehen kann, wenn ich den Heiligen Geist befreie in mir. Und das kann uns eine Idee geben, wo es hinführen kann. Dass wir mutig werden, dass wir demütig werden, dass wir gehorsam werden, mit brennendem Eifer ausgestattet. Wie ist deine Vorstellung vom Heiligen Geist und von dir selber, wenn der Heilige Geist in dir ungehindert wirkt? Sind das die Charaktereigenschaften, die du anstrebst? Wir lesen weiter in Vers 16. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Von Anfang an war Gottes Ziel, Gemeinschaft mit seiner Schöpfung zu haben. Nach der ersten Sünde und der Verbannung aus dem Paradies ging es nur noch um eins, nämlich um die Versöhnung. Gott will sich mit seiner Schöpfung versöhnen, mit Adam und Eva, mit allen, die danach kamen, mit uns. Er will sich versöhnen. Warum? Die Schöpfung ist nach Gottes Bilde. Die Schöpfung, wir sind gut. Zigmal haben sich Menschen von ihm entfernt, hat sich das Gott Israel von ihm entfernt, abgewendet sogar, verleugnet sogar. Aber Gott reagiert immer mit Gnade, mit Vergebung, mit Versöhnung. Mit Abraham hat er sogar einen Bund geschlossen, wo uns der Regenbogen heute noch daran erinnert. Gott will nicht strafen, er will nicht erziehen, nicht richten in erster Linie. Gott will Versöhnung mit seiner Schöpfung. Gott will Versöhnung mit uns. Gott will Versöhnung mit dir. Ob du nun gläubig bist oder ungläubig. Ist das dein Bild? Ist das dein Bild von Gott? Überprüfe dein Gott, dein Bild von Gott. Das ist das Bild, was ich finde in der Adventszeit am besten und vordringlichsten auch ist, weil es eben gipfelt in dem Kommen von Jesus, der nur gekommen ist, um uns zu versöhnen mit Gott. Vers 17. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Johannes kam, um das Volk vorzubereiten auf Jesus. Es gab 400 Jahre Pause. Ein oder andere hat vielleicht den Glauben verloren. Ist sich unsicher geworden über Gottes Charakter? Hat Gott noch Interesse an mir? Vielleicht sind einige den jüdischen Traditionen nachgegangen, ohne wirklich den Inhalt zu kennen oder ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Warum gibt Gott uns andauernd von der Hand des einen Feindes in die Hand des anderen Feindes? Das mögen sich die Israeliten gefragt haben. Johannes sollte den Weg bereiten, sollte den Glauben restaurieren, sollte das Volk erinnern an Gottes Charakter und seine Prophezeiung. Was braucht es, um dein Herz vorzubereiten jetzt in der Adventszeit? Vielleicht musst du dich neu bekehren. Vielleicht musst du von einer bestimmten Sünde umkehren. Bist du bekannt als Versöhner? Die Adventszeit lädt dazu ein, zu versöhnen. Und ich habe ein Beispiel. Ich war vor kurzer Zeit bei einem Bruder zu einem Geburtstagsfeier eingeladen, der einen vollen Geburtstag gefeiert hat. Und dort waren ältere Geschwister, Ex-Geschwister, chronisch kranke Geschwister, gesunde Geschwister, Geschwister, die im Ausland leben, Arbeitskollegen, zufällige Bekanntschaften, die der Bruder gemacht hat und die zu Freunden wurden. Der Bruder ist für mich ein Versöhner. Der hat seinen Geburtstag benutzt, um zu versöhnen. Was da für verschiedene Leute zusammengekommen sind, fand ich großartig. Der Bruder ist bereit für die Adventszeit. Sei vorbereitet durch Versöhnung mit Gott, mit den Menschen. Nutze die Adventszeit bis Weihnachten dafür, die Versöhnung zu suchen. Wir lesen weiter in Lukas 1, Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Mein dritter und letzter Punkt ist vorbereitet sein durch Träume. Im Vers 25 hören wir, dass Elisabeth Schmach gespürt hat, weil es eben dort in der Zeit so war, dass auf Frauen, auf Familien, die keine Kinder hatten, runtergeschaut wurde. Und man kann sich fragen, warum hat jetzt Gott Elisabeth und Zacharias denn ausgewählt, gerade um Johannes auf die Welt zu bringen? Vielleicht, weil Zacharias Priester war? Vielleicht, weil sie verwandt waren mit Maria, die er als Mutter für Jesus auserkoren hatte? Wir wissen es nicht. Ich glaube, Elisabeth hatte diesen Traum, Mutter zu werden, und sie hat sich das sehr gewünscht und sie hat sehr viel dafür gebetet, sodass Gott sie von ihrer Scham der Kinderlosigkeit befreit hatte. Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Wir, die wir älter im Glauben sind, wissen das. Die Bibel spricht nicht davon. Viele Träume bleiben unerfüllt im Leben, auch als Christ. Bei manchen verstehen wir Jahre später vielleicht den Grund, bei vielen nicht. Und wir dürfen uns darauf freuen, Gott zu fragen später mal, warum dies oder jenes passiert ist. Dennoch dürfen wir nicht traumlos werden. Eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben, heißt offen mit Träumen und Wünschen umzugehen und nicht aufzugeben, dafür zu beten. Ein tolles Beispiel dafür ist für mich meine Frau, die immer schon groß träumt und viel träumt. Und sie ist vor 30 Jahren Christ geworden in New York und wurde dort von einer Frau eingeladen auf der Straße aus unserer Gemeinde. Und ihr Traum war, nach 30 Jahren jetzt zurück nach New York zu kommen und Gott die Ehre zu geben und zu zeigen, Mensch, das ist meine Familie, und diese Frau wieder zu treffen und ihr auch zu danken, aber Gott die Ehre dafür zu geben. Das hört sich einfach an, aber der Kontakt zu der Frau ist abgebrochen gewesen seit vielen Jahren, und Dagmar musste erstmal diese Frau suchen im Internet, und dann kommt man irgendwie drauf, ja, die könnte in New Jersey sein, und dann schreibt man die Gemeindeleitung dort an, und dann hört man wochenlang gar nichts, weil das irgendwie im Nirvana endet, die E-Mail. Auf jeden Fall haben wir dann die Karen ausfindig gemacht und haben die Reise gebucht nach New York Anfang dieses Jahres, in der Gewissheit, Corona ist vorbei, alles kein Problem, wir können wieder reisen. Denkste, dann hat sich herausgestellt, in die USA kann man im April nicht reisen, wenn man nicht geimpft ist. Und unser Sohn war nicht geimpft, und wir hatten die Sorge, ja, wir können dort eben nicht zu fünft, sondern nur zu viert hinreisen. Und dann wäre das Ganze natürlich irgendwie nur halb so schön gewesen. Auf jeden Fall, ja, haben wir gebetet, hat Dagmar gebetet. Und wir haben Atteste eingeholt und wir haben telefoniert mit der Botschaft, die wollte davon überhaupt nichts wissen, mit der Fluggesellschaft, die wollte davon auch nichts wissen, die haben, ja, kommen Sie zum Flughafen, und dann wussten wir im Grunde nicht bis zum Tag des Abfluges, ob der Hagen mitfliegen kann. Und am Ende des Tages war es einfach sehr einfach. Wir sind einfach durchgegangen, haben ein Schreiben von der Ärztin vorgelegt, dass er sensibel reagiert auf Impfung, und dann sind wir durch. Und dann hatte ich noch Angst im Flug. Ja, was ist denn jetzt mit der Einreisebehörde? Die sollen ja total hart und tough sein. Aber die haben dann auch nichts gemacht. Also kurzum, wir glauben, dass Gott dahinter steht, dass wir diesen Traum, den meine Frau hatte, so erfüllt bekommen haben. Und er hat das gesegnet. Dagmar konnte dann ihre Geschichte mit dieser Schwester auch noch beim Gottesdienst in New Jersey mitteilen und die Gemeinde ermutigen und Gott die Ehre dafür geben, was er durch meine Frau gemacht hat. Ich habe in meinem Gebeten inzwischen, jetzt bin ich auch schon am Jahresende, und ich gucke immer so zurück aufs Jahr. Ja, was ist denn passiert? Tolles, nicht so tolles, Schwieriges. Und es ist gut, das Jahr so Revue passieren zu lassen, aber auch schon ans nächste Jahr zu denken. Mensch, was ist denn mein Wunsch fürs nächste Jahr? Was ist denn mein Ziel? Und sich damit eben nicht erst beim Neujahrsworkshop von der Gemeinde und dann unter Stress und Druck zu überlegen, was will ich denn dieses Jahr überhaupt? Das ist wenig sinnvoll. Nimmst die Adventszeit und überleg dir, was sind deine Ziele, was wünschst du dir, von welcher Scham soll Gott dich befreien? Gott ist groß und er kann einiges machen, wenn wir träumen und davon dafür beten. Bereite dich vor auf 25 in der Adventszeit schon. Wir kommen zu, bitte? 24. Wir kommen zum Ende. Meine Konzentration lässt nach. Jesus wird wiederkommen. In 3 Wochen feiern wir seinen Geburtstag. Er kam zu uns, um uns mit Gott zu versöhnen. Johannes kam, um uns vorzubereiten. Bist du vorbereitet? Steht dein Glaube auf sicherem Grund? Bist du versöhnungsbereit mit Gott, mit deinen Mitmenschen? Träumst du noch? Was sind deine Träume für 24? Gott will deine Träume erfüllen. Ja, wenn wir das machen, dann werden wir besser vorbereitet sein, als ich gestern bei meinem Arbeitseinsatz. Und das soll nicht sein, dass Jesus kommt und wir so dastehen wie ich gestern, unvorbereitet. Nutz die Adventszeit, um dich vorzubereiten. Amen.